Ich hätte gerne einmal Papadam auf jeden Fall.
Papadams.
Und dann bin ich ein Fan von scharf, deswegen gerne Vindaloo Paneer.
Vindaloo Paneer. Normales Schaf, ne? Oder?
Kann ein schon ein schärferes Schaf sein. Ja, gerne. Auch, ja. Oder, und vielleicht noch ein bisschen Naan dazu.
Normales hätte mit Knoblauch, bitte?
Normales.
Normales.
Feldforschung. Ein Podcast vom Verlag Nürnberger Presse.
Das ist bei mir mit Knoblauch, ja. Danke.
Mango Kokos mit Gemüse, bitte.
Auch bei mir. Dankeschön. Mm.
Und ein normales Naanbrot, bitte.
Aber das ist scharf. Oh, wie genial. Ich glaube, ich ziehe meinen weißen Pulli dann aus.
Dankeschön.
Und super. Und guten.
Herzlich willkommen bei Feldforschung, unserem Podcast, wo wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ihrem Forschungsumfeld herausholen in das echte Leben. Und in unserem Fall heute sitzen wir im Chai Roti. Das, Frau Büttner, ist Ihr Lieblingsrestaurant in Erlangen.
Ja, tatsächlich. Also es gibt eine ganze Reihe von Restaurants, die natürlich super sind in Erlangen. Aber hier bin ich regelmäßig, weil hier so eine Aromenfülle ist und eine Geschmacksfülle. Und ich immer wieder davon angefixt bin. Berufsbedingt.
Was heißt denn berufsbedingt? Was machen Sie denn?
Naja, eigentlich bin ich schon immer begeisterte Esserin gewesen und habe es zum Beruf gemacht. Ich habe Lebensmittelchemie studiert und dann mich spezialisiert in der Aroma- und Geruchsforschung. Und das habe ich erst hinterher begriffen, dass das wirklich so eine Herzenswahl war, weil ich immer schon durch die Welt gegangen bin und an allem gerochen habe, was so mich umgibt. Und es ging schon los als Kind, weil mein Papa war Schreiner und ich bin in diesen Holzgerüchen aufgewachsen und bin immer noch total angefixt davon.
Hier im indischen Restaurant sind die Gerüche ja ein bisschen anders. Man riecht es, finde ich, schon im Raum. Ich habe uns aber auch ein paar indische Gewürze mitgebracht, die hoffentlich gleich in unserem Essen vorkommen. Aber bevor das Essen da ist als Vorspeise, könnten wir mal ein paar Gewürzen schnuppern. Ich rieche nämlich total schlecht.
Ui.
Ja. Aber vielleicht können Sie uns dann sagen, was wir da riechen.
Ja, tatsächlich ist es gar nicht mal so wahr, dass es ganz andere Gerüche sind, weil wir haben Holzgerüche analysiert und haben dann festgestellt, dass bei Zedernholz beispielsweise eine Substanz drinnen ist, das Thymokinon. Thymokinon ist eine Substanz, die ganz typisch nach Zedernholz riecht und die kommt aber auch in einem indischen Gewürz vor. Und damit ist es auch eine wichtige Komponente in vielen Curries. Also die Gerüche der Natur, die findet man immer wieder mal gerne in unterschiedlichen Zusammensetzungen, in den verschiedensten Materialien. Und deswegen ist das auch extrem faszinierend, wenn man so alte Bekannte wieder erkennt. Aber jetzt haben wir hier Koriander, sehe ich. Das ist, da habe ich tatsächlich eine persönliche Verbindung dazu. Also wir haben hier Koriandergewürz, das mag ich sehr, sehr gerne. Ich hatte tatsächlich lange Zeit ein großes Problem mit frischem Koriander, mit den grünen Korianderblättern, die man ja eben oft auf indischen Gerichten drauf hat, weil es doch, finde ich, sehr seifig ist, zumindest für mich. Aber mit der Zeit habe ich mich immer mehr dran gewöhnt und jetzt finde ich es auch durchaus gut. Wie ist es denn bei Ihnen so mit Koriander?
Ich habe ja schon gesagt, ich rieche relativ schlecht. Also wenn ich hier an einem Koriander rieche, ich rieche ein bisschen was, würde ich sagen, aber nicht sonderlich viel. Und bei Koriander ist es bei mir so, dass ich gar nicht beschreiben könnte, wonach das riecht oder schmeckt. Ich finde es angenehm, aber dass es so einen starken, intensiven Geschmack oder Geruch hat, könnte ich gar nicht so sagen.
Okay, und wie ist es beim Schmecken, also beim Essen?
Ich schmecke Koriander aus Speisen nicht wirklich raus. Was, glaube ich, erstaunlich ist.
Oh ja.
Ja. Aber es ist nicht negativ zumindest.
Also das könnten wir glatt testen, gleich morgen bei uns im Labor, weil die Schlüsselverbindung im Koriander ist E2-Dodezinal. Und wir haben das als Reinsubstanz im Labor. Also wenn Sie es da nicht riechen, dann riechen Sie es wirklich nicht. Dann sind Sie anosmisch, sagt man da. Also dann haben Sie eine Anosmie auf eine ganz bestimmte Substanz. Man kann eine Teilanosmie haben, eben auf eine Substanz, oder man kann komplett anosmisch sein. Das kann passieren, zum Beispiel, wenn man Corona hatte.
Ah, unser Essen kommt.
Mm. Hier ist ein Papadam, bitte.
Sehr schön, danke schön.
Und mit Manchurien?
Durch ein bisschen rutschen lassen. Gut. Also ich finde diese Soßen immer unglaublich, die bei dem Papadam dabei sind. Suchtpotenzial.
Ich rieche ja schlecht, aber indisch rieche ich immer.
Da liegt übrigens schon ein Koriander drauf.
Wie funktioniert Riechen denn überhaupt?
Als allererstes braucht man natürlich flüchtige Verbindungen und zwar können das ganz verschiedene sein. Also das Interessante bei Geruchsstoffen ist, dass die aus den unterschiedlichsten Substanzklassen stammen können, was sich auch daraus erklärt, dass es natürlich Geruchsstoffe aus den unterschiedlichsten Materialien entstehen können. Die können aus Früchten, aus Gemüse, aus Fleisch, aus anderen pflanzlichen Materialien entstehen und haben deswegen ganz unterschiedliche Bildungswege und deswegen hat man mit sehr vielen verschiedenen Molekülen zu tun. Also im chemischen Sinn Ester, Aldehyde, Alkohole, Thiole. Wenn wir so an Knoblauch denken oder an Zwiebeln denken, dann sind da einige Schwefelverbindungen drin, die auch besonders geruchspotent sind. Und in der Mischung können da auch manchmal ganz wilde neue Gerüche rauskommen, die man sich so gar nicht erklären könnte. Also wir können auch fischige Gerüche haben mit Substanzen, die nie aus einem Fisch herausgekommen sind und die einzeln auch nicht nach Fisch riechen, aber in Mischung nach Fisch riechen.
Wenn wir jetzt Sie haben, die sehr gut riecht und mich, die sehr schlecht riecht und über Koriander reden, den manche anders schmecken als andere, warum riechen denn manche Menschen besser als andere?
Ja, das liegt schon daran, dass die Geruchsrezeptoren, die wir in der Nase haben, sehr unterschiedlich sein können, dass die Ausstattung unterschiedlich ist. Es gibt aber auch noch Umwandlungsprozesse in der Nase. Also wir haben Enzyme in der Nase, die vielleicht eine eingeatmete Substanz in was ganz anderes umwandeln, was dann auch anders riecht. Und das kann auch unterschiedlich sein. Oder manchen Leuten fehlen bestimmte Rezeptoren. Oder es sind tatsächlich die Riechzellen geschädigt, weil sie vielleicht einen Infekt hatten. Also da gibt es alle möglichen unterschiedlichen Varianten, warum man gut oder schlecht riechen kann.
Wo dann Corona wieder ein Thema ist.
Wo dann Corona wieder oder Grippe, auch eine fiese Grippe kann auch zu einem Geruchssinnverlust führen. Und es kann auch bleiben. Also es gibt Leute, die dann irreversibel ihren Geruchssinn verlieren und die verlieren auch ordentlich an Lebensqualität.
Für Menschen wie mich, wo das vielleicht angeboren ist, könnte ich das lernen, besser zu riechen?
Naja, man kann trainieren, Gerüche zu erkennen und zu differenzieren. Aber wenn man per se den Geruchsstoff gar nicht riechen kann oder nur schwach riechen kann, dann kann man zwar versuchen, den immer wieder der Nase zu präsentieren und eventuell bildet sich dann wieder eine bessere Sensitivität, aber es ist nicht zwingend so.
Während Corona, wo alle schlechter gerochen haben, habe ich auf einmal besser gerochen. War das Einbildung?
Ach, das ist eine spannende Frage. Wir haben die seltsamsten Effekte gehabt bei Corona, also auch von Corona-Patienten. Da haben Leute berichtet, dass sie Dinge auf einmal ganz anders riechen. Plötzlich Sachen als unangenehm wahrnehmen, was sie vorher total geliebt haben. Also wir hatten eine Patientin, die plötzlich Kaffeegeruch ganz grauenvoll fand. Und dann auch viele, die berichtet haben, dass sie nach einer Corona-Infektion auf einmal viel empfindlicher waren und viel, viel mehr gerochen haben. Also da sind schon einige wirklich spannende Effekte dabei. Zink kann da auch ein wichtiger Faktor sein. Also wenn man Zinkmangel hat, dann kann es sein, dass man eben schlechter riecht, bis hin sogar ein Stück weit den Geruchssinn verliert. Wenn man dann wieder Zink supplementiert, dann kann das wieder reversibel sein. Also vielleicht mal Zink probieren. Wollen wir mal ein bisschen losknabbern? Ja. Papadam riecht jetzt nicht nach so viel, weil das eigentlich eher mal zur Geschmacksexplosion im Mund ist. Und dann haben wir so diese drei klassischen Soßen, die immer beim Papadam dabei sind. Ich liebe ja diese Minzsoße über alles. Die finde ich köstlich. Wobei ich immer dieses Hüpfen zwischen den drei Soßen brauche. Das ist gleich schon mal ein wichtiger Punkt. Also es geht ja nicht nur ums Riechen und Schmecken, sondern der Mensch ist ein Tier, das die Abwechslung liebt. Also wir sind ja Allesfresser. Und das, was uns vor allem auszeichnet, ist, dass wir Langeweile echt nicht leiden können und dass wir am liebsten immer wechseln zwischen verschiedenen sensorischen Eindrücken.
Es schmeckt hier wirklich sehr gut. Ich habe gerade die Minzsoße probiert und die ist wirklich sehr intensiver, als man es auch gewohnt ist.
Ja, eben, genau. Klassische multisensorische Integration haben wir hier. Das ist eines unserer liebsten Themen, die wir beforschen. Also das sind hier total intensive Farben. Dann kommt das Geknusper dazu. Dann kommt die Kühle der Soßen dazu. Und dieses Zusammenspiel der verschiedenen sensorischen Eindrücke und vielleicht dann eben noch eine Schärfe, das ist es, was es ausmacht. Das bezeichnet man in der Fachsprache als Flavor. Also Flavor ist so die Kombination von Textur und Aroma und Geschmack und Temperatur und allem zusammen.
Mmh. Und die ist so schön scharf. Mhm.
Was ist denn der Unterschied zwischen Geruch und Gestank? Nehmen das alle Menschen gleich wahr? Wie entsteht Gestank?
Naja, das ist ja eine sprachliche Dimension, wobei die sprachliche Dimension beim Riechen enorm wichtig ist. Und eine große Herausforderung auch. Weil wir können Gerüche eigentlich gar nicht so richtig neutral benennen. Also Geruch per se, das Wort Geruch ist neutral. Duft wäre ganz klar positiv und Gestank ist ganz klar negativ. Aber dann ist es auch so, also wenn wir jetzt an irgendwas riechen, dann riechen wir in aller Regel eben zum Beispiel riecht nach Zwiebel oder riecht würzig oder rauchig. Und das sind ja immer so assoziative Benennungen. Also wir sagen nicht einfach, riecht nach Thymokinon, das würde ich vielleicht sagen, wenn ich dann eben Zedernholz oder Schwarzkümmel rieche. Normalerweise würde man sagen, riecht nach Zedernholz. Und dann gibt es eben noch so andere assoziative Benennungen, die in die ganzen anderen Sinne reingehen. Also wenn man zum Beispiel so einen Karamellgeruch hat, dann gibt es viele Leute, die das dann als riecht süß benennen, was eigentlich ein Quatsch ist, weil Süße können wir nicht riechen. Also süß ist eigentlich, was auf der Zunge stattfindet. Süß, sauer, salzig, bitter, umami. Und da sind wir dann beim Schmecken. Also das klassische, richtige Schmecken ist das, was wir auf der Zunge wahrnehmen können. Süß, sauer, salzig, bitter und das sogenannte Umami, so dieser Geschmacksverstärker-Geschmack. Dann gibt es noch den trigeminalen Reiz, den finde ich super, deswegen habe ich gerade so scharf bestellt. Chemische Substanzen, die Kühle und Schärfe, Menthol oder Capsaicin oder Chili, das nennt man dann trigeminale Reize, weil die den sogenannten Nervus trigeminus reizen. Und ich finde das super und vor allem die Kombination, also Kühlstoffe plus Scharfstoffe potenzieren sich und gigantisch.
Heißt das dann, dass, wenn ich finde, dass was stinkt, dass das nicht wirklich stinkt, sondern dass ich gelernt habe, dass das stinkt?
Ja, das ist eine ganz spannende Diskussion. Da geht auch die Meinung auseinander zwischen Wissenschaftlern. Also es gibt Geruchsforscher, die sagen, diese hedonische Komponente ist komplett antrainiert. Also dass man auch auf fäkalische Gerüche so ungefähr positiv reagieren könnte, wenn man in der Kindheit drauf positiv gestimmt wurde. Ich habe da ein bisschen meine Zweifel. Also ich glaube, dass schon ein paar so Grundgerüche, die wirklich Gefahr anzeigen oder Krankheit anzeigen, dass die zumindest mit der Kindheit eindeutig negativ bewertet werden. Also so Geruch von Erbrochenen. Mir kann keiner erzählen, dass Geruch von Erbrochenen irgendein Mensch so richtig toll findet. Aber vielleicht belehrt mich irgendjemand mal eines Besseren. Was haben Sie denn so an Gerüchen, die Sie gar nicht leiden können?
Dadurch, dass ich nicht so gut rieche, Erbrochenes finde ich gar nicht so schlimm, weil das rieche ich nicht.
Ah, na, das ist natürlich toll.
Es ist tagesformabhängig. Wenn ich krank bin, dann habe ich es mehr, dass mich Gerüche negativ... Mhm.
Was natürlich eine Schutzfunktion ist.
Aber so im Alltag habe ich echt wenig Gerüche, die ich negativ empfinde. Mhm. Aber... So den einen Geruch. Was finden Sie denn negativ?
Ja, bei mir war es früher tatsächlich der grüne Koriander. Ja. Also das, und ich glaube, das lag aber daran, ich habe dann irgendwann, weil ich den nicht so gern mochte, wollte ich verstehen, was es ist, was mich, also molekular, was es ist, was ich da nicht mag und habe es analysiert und habe dann herausgefunden, dass die Hauptkomponente eben dieses E2-Dodecinal ist und dann ist mir etwas passiert, was ein Aromaforscher überhaupt nicht passieren darf. Ich habe aus Versehen die Reinsubstanz auf der Laborbank verschüttet. Tagelang haben sowohl ich als auch das Labor nach grünem Koriander gestunken. Das war dem Ganzen nicht zuträglich. Aber mittlerweile kann ich es ganz gut essen. Es muss jetzt nicht in Massen sein, aber so das ein oder andere Blättchen darf drauf sein.
Wie zum Beispiel auf unserem, wie heißt
es?
Das Brot. Sehr gut.
Genau.
Erstmal mal mehr davon.
Schnelle Fragen. Das Wissensquiz.
Wir haben ein kleines Quiz vorbereitet.
Okay.
Und zwar vier Fragen rund ums Thema Riechen und Schmecken. Und die erste Frage wäre, wo sitzen die Geruchsrezeptoren? A. In der Nasenhöhle, B. Auf der Zunge oder C. In den Mundschleimhäuten?
Also die Geruchsrezeptoren sitzen an den verschiedensten Stellen im Körper. tatsächlich nicht nur in der Nasenhöhle, sondern man findet sie an ganz verrückten Stellen, auch zum Beispiel den ganzen Magen-Darm-Trakt runter bis auch zu anderen Zellen im Körper, wo man sie gar nicht vermutet hätte früher und wo man sich immer noch fragt, welche Rolle sie dort spielen.
Krass, dann sind die Fragen nicht nur zu leicht. Frage 2. Der Geschmack Umami bedeutet köstlich auf Mongolisch, Indonesisch oder Japanisch?
Auf Japanisch, und die wenigsten kennen den Begriff Kurkumi, den ich gleich noch einsteuern würde. Nee. Kurkumi ist bei uns in der westlichen Welt weniger bekannt. Das ist der, ja, so der Eindruck von Mundfülle. Man überlegt immer erst Mundfülle, und wenn ich sage, naja, wenn man so einen Chili oder einen Eintopf öfter aufkocht, und dann merkt man doch, dass dieser Eintopf mit der Zeit immer mehr Mundfülle bekommt. Ja. Das ist Kurkumi.
Hat das Kurkuma was damit zu tun?
Nein, das ist eigentlich, hat damit nichts zu tun. Also Kurkumi heißt wirklich, beschreibt dieses Gefühl der Fülle im Mund. Okay. Und da hat man auch mittlerweile festgestellt, dass das tatsächlich chemische Substanzen sind, die dieses Gefühl auslösen können.
Ja, spannend.
Wieder was dazu lernt.
Und jetzt lernen wir noch was dazu bei Frage Nummer 3. Was ist eine Nase noch? Eine Unterart des Karpfens, ein französisches Gebäck mit einem Sahnekern oder eine Modeerscheinung, bei dem man sein T-Shirt mit dem Rücken nach vorne trägt?
Wie nochmal? Also das weiß ich tatsächlich nicht. Also ein Sahnegebäck?
Nee, eine Unterart des Karpfens.
Eine Unterart des Karpfens ist eine Nase?
Ich habe es gegoogelt, es sieht einfach aus wie ein Karpfen. Frage 4. Warum sollte die Nase beim Essen frei sein? Damit man nicht erstickt? Weil man sein Essen nicht schmeckt, wenn man nichts riechen kann? Oder es ist egal, ob die Nase frei ist?
Also egal ist es nie, ob die Nase frei ist. Es ist natürlich schon wichtig, dass man sein Essen riechen kann. Die Frage ist, wie die Nase frei ist. Also ob es wirklich nur der Geruchssinn ist, der blockiert ist. Weil beim Essen werden ja Aromastoffe auch im Mund freigesetzt. Also nicht nur Geschmacksstoffe, die man da so im Mund schmeckt, sondern wirklich Aromastoffe, die dann quasi hintenrum, hinterrücks über den Rachenraum in die Nase gehen. Und da gibt es Menschen, die dann vielleicht eine anatomische Blockade haben und die haben dann diesen retronasalen Aromaeindruck nicht. Also man riecht quasi doppelt. Man riecht erst so vorne rum und hinten rum. Und deswegen ist die spannende Frage, wie ist die Nase frei?
Also quasi vorne ein bisschen
ob verstopft. Ob es vorne ein bisschen verstopft ist oder ob quasi irgendwo hinten eine anatomische Blockade ist. Ist auch schon wieder ein Unterschied, ist nicht so trivial. Ja, und dann muss man natürlich riechen, wenn man jetzt damit jemanden beim Essen ist, also wenn man jetzt hier jemanden ganz, ganz wahnsinnig attraktiv findet und das ist das erste Date und dann ist nicht zu unterschätzen, die Chemokommunikation zwischen Menschen läuft sehr unbewusst ab, aber ist natürlich auch nicht ohne Grund, dass man sagt, man kann jemanden riechen oder eben nicht.
Da ist indisches Essen natürlich schwierig, weil das macht erstmal die Geruchsblockade zwischen mir und dem Date.
Ja, das kann man natürlich ganz hinterrücks vielleicht nutzen.
Super, damit haben Sie die Kinderfragen nicht nur 1a beantwortet, sondern noch besser erklärt, als Sie auf meinem Zettel stehen.
Und ein paar Dimensionen dazu gebracht.
Die FAU war Projektpartner bei, wie spricht sich das aus, Ödeuropa.
Da sprechen tatsächlich die verschiedensten Leute ganz unterschiedlich aus. Das ist eigentlich auch ganz logisch, weil wir sind ein sehr internationales Team. Verschiedenste Länder, deswegen sagen manche Ödeuropa und andere sagen Ödeuropa oder so. Also es sind die unterschiedlichsten Varianten. Ich sage einfach Ödeuropa.
Und da ging es darum, dass Sie und ein paar andere Forscher die Gerüche erforscht haben aus der Vergangenheit, also 1600 bis 1920.
Ja, oder sagen wir mal eher den Gerüchen nachgespürt haben. Die Frage ist ja, wie kann man aus vergangenen Jahrhunderten in Europa zurückschließen, wie es da vielleicht irgendwo mal gerochen hat und aus welchem Grund. Und das Ganze ist auch ein sehr stark methodisches Projekt. Es geht darum, geschriebenen Text und auch Bildmaterial auszuwerten auf Hinweise auf Gerüche oder Geruchsquellen. Und das ist aber für mich auch ganz stark ein Projekt, wo man reflektiert, wie waren vergangene Lebensweisen oder welche Informationen werden da gegeben, die den Menschen wichtig waren und die auf Gerüche zurückschließen lassen. Und das regt wiederum dann ganz stark das Nachdenken über das Leben jetzt an Und dann noch stärker über das, wie könnten wir uns weiterentwickeln, wie wird es vielleicht in der Zukunft sein.
Hat es denn früher anders gerochen als heute?
Definitiv und ganz unterschiedlich. Und zwar nach Regionen. Das hat sehr viel damit zu tun gehabt, wie die Menschen gelebt haben, ob es eher ein bäuerliches Umfeld war oder ob es schon so ein erster größerer urbaner Raum war, in welcher Epoche. Dann
schmeckt alles gut?
Schmeckt alles hervorragend.
Sehr gut, danke.
Dankeschön. Dann hat es natürlich sehr, sehr viel mit den Hygienestandards zu tun gehabt. Hat man noch seinen Müll auf die Straße gekippt und seine Fäkalien oder gab es dort schon andere Hygienemaßnahmen? Dann hat es mit der Art des Produzierens und des Wirtschaftens zu tun gehabt. Es gab ja früher zum Beispiel so Gerbereistädte, also wo dann gegerbt wurde, Leder zum Beispiel produziert wurde, es muss zum Himmel gestunken haben. Ja, also alle diese verschiedenen Formen von Aktivität der Menschen, haben sie mit Tieren zusammengelebt unter einem Dach oder waren die Tiere irgendwo auf dem Feld oder war überhaupt keine Tierzucht? Das hat alles den Geruch massiv beeinflusst.
Aber dann kann man wahrscheinlich schon sagen, dass es insgesamt etwas intensiver gerochen hat als heute.
Ja, ich würde das gar nicht mal zwingend behaupten. Ich stelle mir die Frage oft. Also wenn man jetzt mal so durch die Landschaft geht oder fährt, also ich bin immer sehr viel beim Wandern unterwegs oder mit dem Fahrrad, mit dem Rennrad und nehme da die Gerüche sehr bewusst wahr. Und wenn man dann merkt, wenn dann plötzlich da so ein Laster oder irgendwas an einem vorbeidonnert, wie das stinkt, ich könnte mir vorstellen, dass Menschen von damals gesagt hätten, ja, unerträglich. Oder manche Städte mit den verschiedenen Abgasgerüchen und komplett frei von irgendwelchen natürlichen Pflanzengerüchen oder von irgendwelchen Blumen beispielsweise. Ich kann mir gut vorstellen, wenn man da Menschen von vor 300 Jahren hier rein versetzen würde, aus einer dörflichen Umgebung in eine Stadt, die würden sagen, das geht ja gar nicht.
War das im Jahr 1600 anders als im Jahr 1800?
Mit Sicherheit. Aber der Sinn war auch gar nicht so sehr von dem Projekt, das so wirklich ganz genau und epochal aufzuschlüsseln, sondern Informationen über verschiedenste Geruchsszenarien zu entwickeln und das auch sehr stark für didaktische Zwecke oder für museale Zwecke einzusetzen. Also der Hintergrund ist, wenn wir was Neues erfahren und was Neues lernen, zum Beispiel in der Ausstellung im Museum, dann lernen wir viel besser und erinnern viel besser, wenn alle Sinne angesprochen sind. Und gerade der Geruchs- und Geschmackssinn haben eine ganz enorme Intensität. Man kann Wissen viel, viel besser vermitteln, wenn es mit dem Geruch verknüpft wird. Und das will man jetzt eben zum Beispiel auch im Museum und bei Ausstellungen noch stärker nutzen in der Zukunft. Und der Erfolg ist schlagend. Ich habe das auch in Schulen öfter mal gemacht früher, dass ich in Klassen gegangen bin und hatte Gerüche dabei. Und die Kinder von damals, Grundschulkinder, erzählen mir heute noch, die sind jetzt erwachsen. Sie sagen, an diese Unterrichtsstunde, die werden sie nie vergessen.
Sie haben ja schon gesagt, dass das früher auch so war, dass die Menschen Gerüche notiert haben, mit denen sie was Starkes verbunden haben. Mhm. Was war das denn zum Beispiel?
Ja, oft waren es wertvolle Gerüche. Also oft werden Gerüche natürlich dann besonders wertgeschätzt oder überhaupt Produkte besonders wertgeschätzt, wenn sie selten sind oder wenn man sie nicht einfach bekommen kann.
Zum Beispiel
das Weihrauch. Beispiel Weihrauch war eben früher so ein Gut oder eben solche balsamischen Öle oder solche Dinge, die man nicht leicht bekommen konnte. Irgendwelche Parfümstoffe aus irgendwelchen Wahlen, die man eben nicht sofort haben konnte und das hat dann einen enormen Wert bekommen. Und heutzutage sind die synthetischen Analoga sind massenmarktstauglich und deswegen werden sie halt in großen Mengen gekauft und deswegen hat jeder zu Hause alles Mögliche an Töpfen und Tiegeln bei sich rumstehen, die man dann irgendwie doch nie aufbraucht.
Würden Sie sagen, die Menschen früher haben Gerüche mehr wertgeschätzt?
Ich glaube, sie haben schon versucht, aktiver ihren Alltag damit zu gestalten. Also auch Bevölkerungsschichten, die jetzt nicht reich waren, haben sehr wohl beduftet. Also haben irgendwelche Geruchssäckchen in ihren Schränken aufgehängt. Das ist ganz eindeutig. Bei den gehobenen Schichten war es auch einfach, um Status zu zeigen. Also es ging um den Rang. Ist aber auch nicht so unterschiedlich zu heute. Nur heute haben wir auch eine sehr starke Reizüberflutung. Also durch das ganze Marketing, die ganze Werbung, alles, wer uns nicht alles was verkaufen möchte, sind wir permanent mit allen Sinnen stimuliert. Also es ist oft genug, dass zu mir Firmen kommen und sagen, sie möchten für dieses und jenes noch irgendwie eine Geruchsstimulation machen, wo ich immer sage, sind Sie sicher, dass Sie das wirklich wollen? Oder meinen Sie wirklich, dass die Leute das eigentlich noch ertragen können? Die sind also optisch und visuell, akustisch den ganzen Tag vollgeballert mit Reizen und dann kommt on top noch Geruch drauf. Also ich habe sehr häufig den Eindruck, dass die Menschen im Moment eigentlich eher froh wären, wenn sie mal ein bisschen Sinnesverarmung hätten und wieder mehr zu sich selber finden könnten.
Aber kann man dann sagen, dass der Geruch vielleicht der Sinn ist, der am meisten untergeht in der
Ja, der wird sehr oft ist er sehr unbewusst, aber er geht definitiv nicht unter, weil er ganz stark direkt ins Emotionenzentrum und ins Gedächtnis reingeht. Also das ist so unser Sinn, der im Gehirn, in den ältesten Regionen des Gehirns am direktesten verarbeitet wird. Und zwar wirklich unmittelbar in diese alten Gehirnzentren rein, im Gegensatz zu den anderen Sinneswahrnehmungen, die über das Bewusstsein laufen. Und deswegen macht der Geruchssinn mit uns vieles, was wir gar nicht mal so bewusst wahrnehmen, weil vielleicht eben das Bewusstsein schlicht und ergreifend umgangen wird.
Zum Beispiel Hunger, weil wir
zum Beispiel Hunger
nicht zum Essen kommen. Wir haben jetzt sehr viel darüber gehört, wie die Welt früher gerochen hat. Wie riecht es denn heute so bei uns?
Also prinzipiell haben wir natürlich sehr, sehr viel Zugang zu allen möglichen Gerüchen, zu Dingen, die früher vielleicht auch nur Adeligen vorbehalten waren. Wir haben ja heutzutage auch mit der modernen Chemie und den modernen Herstellungsverfahren die Möglichkeit, verschiedenste Gerüche synthetisch herzustellen oder durch technologische Prozesse herzustellen, die früher gar nicht zugänglich waren. Deswegen ist scheinbar die Auswahlmöglichkeit sehr, sehr groß. Wenn man aber schaut, wie diversifiziert ist das, was wir so in unserem Angebot haben, dann merkt man oft sehr schnell, dass durch Mode und durch Zeitgeist und Strömungen eigentlich doch dann wieder der Variantenreichtum gar nicht so groß ist, sondern dass sich temporär sehr, sehr viele Branchen und sehr, sehr viele Unternehmen auf bestimmte Modegerüche einschießen.
Geht es dann bei den Gerüchen, die Produkten zugefügt werden oder woran Sie forschen, geht es dann nur um Lebensmittel oder geht es auch um Textilien oder andere Sachen?
Ja, wir machen eigentlich nicht eine Forschung, wo wir Sachen aromatisieren. Das ist nicht unsere Forschung. Wir schlüsseln eher auf, warum riecht etwas. Und da geht es um Qualität, aber es geht auch oft darum, störende Dinge zu eliminieren und zu vermeiden. Im Kern geht unsere Forschung um Resilienz, um Souveränität und um Nachhaltigkeit. Also wir kümmern uns im Kern eigentlich um Versorgungsthemen, um die gesicherte Versorgung mit sicheren Lebensmitteln, um sichere Verpackungslösungen, um Recycling. Und die Geruchsforschung ist in wesentlichen Teilen für uns nur ein Instrument, um sicherzustellen, dass Produkte, nachhaltige Produkte, gesündere Produkte, dass die auch akzeptiert werden. Weil niemand möchte eine Verpackung, eine Recyclingverpackung haben, die zum Beispiel wie der Mülleimer von der Nachbarin riecht. Das ist etwas, da ist man sehr unbegeistert. Und deswegen müssen wir beim Recycling uns Methoden überlegen, dass wir solche Gerüche rausbekommen.
Bevor wir auf die Nachhaltigkeit ein bisschen näher eingehen, wüsste ich gerne noch, es geht bei der Forschung ja auch irgendwie darum, Maschinen zu entwickeln, die riechen können, oder?
Ja, wobei die nicht so riechen können sollen wie Mensch. Also man muss sich ja immer fragen, was ist das Ziel? Und das Ziel ist, dass eine Maschine vielleicht erkennen kann, ob etwas verfälscht ist oder ob etwas verdorben ist oder ob vielleicht irgendwas Bedrohliches in einem Produkt drinnen ist. Und deswegen macht es auf gar keinen Sinn, einer Maschine beizubringen, genauso wie ein Mensch zu erkennen, dass etwas verdorben ist, sondern zu erkennen einfach, dass das Produkt sich verändert hat. Und es können dann ganz andere Moleküle oder ganz andere Parameter sein, die die Maschine misst. Das macht technisch gar keinen Sinn, eine Maschine so hinzuentwickeln, dass die so, so empfindlich genau dieses Molekül dann wahrnimmt, sondern die sieht vielleicht an einer Farbänderung, die wir wiederum nicht sehen können, dass da was falsch gelaufen ist.
Was sind praktische Anwendungsfelder von solchen Systemen?
Naja, zum Beispiel bei Rauchgerüchen, also wenn es irgendwo was verkugelt, verbrennt, dann kann es Sinn machen, dass man irgendwelche Sensoren entwickelt, die das frühzeitig erkennen können. In aller Regel sind solche Systeme aber auch kombinatorische Systeme. Also wenn es um Sicherheit, um Gefahrenvermeidung geht, dann ist es oft sinnvoller, wenn man zum Beispiel eine Kombination aus einem optischen Sensor mit einem chemischen Sensor hat. Und genauso funktionieren wir auch. Und gerade wenn etwas gefährlich ist, dann funktionieren wir Menschen und auch andere Spezies als Multisensor besonders effizient. Und das macht absolut Sinn. Also ein Feuer hören wir, riechen wir, sehen wir. Und dadurch können wir sehr zuverlässig ein Feuer erkennen.
Feuer ist aber ja was, was es schon lange auf der Welt gibt. Sind wir in der Lage, neue Gefahrenstoffe auch zu riechen? Wenn jetzt meine Klamotten giftig sind, kann ich das riechen?
Ja, leider nicht immer. Also einerseits ist es faszinierend, wie viele Substanzen einer modernen Welt wir riechen können. Also es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Produkte, auch gerade so in diesem Bereich der Konsumgüter, die schnell auf den Markt geworfen werden. Es ist fast ein bisschen traurig zu sehen, dass es sogar für besonders vulnerable Personengruppen sowas gibt, also Kinderprodukte, schnell wechselnde Kinderprodukte. Da sehen wir das häufig, dass die im wahrsten Sinn des Wortes zum Himmel stinken. Also Substanzen enthalten, die bis hin zu kanzerogen sind und auch durchaus in hohen Mengen vorkommen. Und da stinken die Produkte regelrecht. Also Plastikprodukte, da kennt jeder, dass man stinkendes Kinderspielzeug zu Hause hat oder sowas. Andererseits gibt es Giftstoffe, die extrem bedenklich sind. Denken Sie mal an diese sogenannten PFAS, also diese Everlasting Chemicals, sagt man auch dazu. Also Chemikalien, die quasi ewig lang in der Umwelt bleiben, weil sie sich nicht abbauen. Und die riechen wir nicht, die schmecken wir nicht, aber die sind extrem bedenklich. Ja, und da kann es zum Beispiel total Sinn machen, einen Sensor zu entwickeln, der darauf sensitiv ist. Und warum wir es als Menschen nicht merken würden.
Jetzt stecken wir ja eigentlich schon voll in Ihrer Leidenschaft drin, in der Nachhaltigkeit. Was hat die denn mit Gerüchen zu tun?
Es hat eigentlich mehr mit Sinnesforschung zu tun, weil ein nachhaltiger Lebensstil ist für uns jetzt erstmal eine Transformation. Die meisten Menschen haben über die Jahrzehnte sich einen Lebensstil angeeignet, also auch durch den Wohlstand der Nachkriegszeit, der sich mit der Zeit aufgebaut hat, wo Ressourcen quasi unerschöpflich schienen und wir uns einen Lebensstil angewöhnt haben, wo wir einfach bestimmte Dinge als selbstverständlich nehmen und auch gar nicht mehr hinterfragen. Wie zum Beispiel, dass ich mir einen Orangensaft kaufen kann, einfach im Supermarkt. Und man sich auch gar nicht mehr fragt, wo kommt denn jetzt dieser Orangensaft zum Beispiel her? Wo wurde der hergestellt? Sind da die Orangen in Italien gewachsen oder wurden in Florida und Kalifornien riesige Zitrusplantagen hochgezogen? Wurde da der Saft einkonzentriert? Wurde der irgendwie über den Ozean geschippert, um dann hier wieder mit Wasser verdünnt zu werden? Und, bis der endlich dann als Orangensaft bei uns auf dem Tisch steht. Und das sind so Fragen, die dann immer ganz schnell zu dieser Panik führen. Jetzt wird mir alles verboten. Ich darf jetzt meinen Orangensaft nicht mehr trinken. Und dann kommt dieses gekoppelte Szenario, dass die Leute erstmal nur sehen, ich dürfte jetzt, wenn ich nachhaltiger wäre, dieses, jenes nicht mehr tun. Und gleichzeitig ein Stück weit verschärft, auch durch einschlägige Strömungen in der Politik, die dann auch noch dieses Wohlstandsnarrativ füttern, also die Angst eigentlich füttern. Wir sind die, die euren Wohlstand erhalten. Wir sind die, die euren Wohlstand stärken. Das Interessante ist, dass die Leute dabei gar nicht mehr merken, dass das, was sie im Kern treibt, überhaupt nicht adressiert wird. Weil die meisten Menschen, die ich kenne zumindest, sagen, mir geht es darum, dass es mir gut geht. Und das ist eine ganz andere Frage. Also wann geht es mir gut? Das ist das Thema, was brauche ich für Gesundheit und Wohlergehen? Weil Wohlstand ist ein Besitzstand. Gesundheit und Wohlergehen ist aber der Zustand meines Körpers und dafür brauche ich vielleicht ganz andere Dinge, die bei mir Wohlbefinden und Wohlergehen auslösen. Dazu gehört, dass eine gewisse Versorgung, eine gewisse Pflege, eine gewisse Ausbildung, eine Zukunftssicherung, dass diese Dinge garantiert sind. Und das bedeutet nicht zwingend, dass ich, was weiß ich, 2, 3 Autos und ein Haus oder was auch immer habe. Das kann ganz anders aussehen. Ja, und deswegen ist diese Frage für mich so spannend. Die Sinnesforschung, also was gibt uns das Gefühl, dass es uns gut geht? Was sind Treiber dafür, dass ich Dinge akzeptiere und bevorzuge oder andere Sachen ablehne? Und wie passt es idealerweise mit einer Lebenswelt zusammen, die nachhaltig ist? Und das ist nicht zwingend Verzicht, im Gegenteil, das ist sehr oft sogar eine Bereicherung.
Vielleicht können wir uns das ja am Beispiel unseres indischen Essens anschauen, vor dem wir hier sitzen.
Wobei man da natürlich sehr kritisch drauf schauen muss, muss ich ehrlicherweise sagen. Naja, also wir haben jetzt hier ein indisches Essen erstmal ohne tierische Produkte. Das ist im ersten Reflex immer eine sehr schnelle Antwort. Ich esse jetzt keine Tiere mehr und ich ernähre mich nur noch vegetarisch und vegan und dann bin ich nachhaltig. Das stimmt nicht unbedingt, weil die vegetarischen oder veganen Produkte könnten ja auch von was weiß ich woher eingeflogen sein. Der Reis könnte wo angebaut worden sein, wo es alles andere als eine nachhaltige Landwirtschaft ist. Also nur auf vegetarisch-vegan zu switchen ist eigentlich nicht unbedingt die Antwort. Oft ist die Antwort eher, dass man sich genau die Wertschöpfungskette anschaut. Dann sagen sehr viele Leute, es ist ja wahnsinnig komplex, es ist ja wahnsinnig schwierig.
Gerade wenn man hier im Restaurant beim Inder sitzt, ne?
Zum Beispiel, aber man kann natürlich in seinem täglichen Leben sehr, sehr viel gestalten und man kann es fast zu einem Spaß machen und zu einem Vergnügen, regionaler einzukaufen, also direkt auch bei den Landwirtinnen und Landwirten vor Ort, zum Beispiel in Hofläden auch Dinge zu beziehen. Es kann so ein Element sein beispielsweise. Man kriegt dann auf einmal einen sensorischen Variantenreichtum, den man aus dem Supermarkt gar nicht mehr kennt.
Das bedeutet, dass Produkte, die im Supermarkt immer gleich schmecken, unterschiedlich schmecken oder was heißt das?
Naja, also allein schon mal, wenn ich jetzt wieder anfange, Sauerkraut direkt von bestimmten Landwirtinnen und Landwirten zu beziehen, die in heimischer Produktion direkt selber hergestellt haben. Das kann ein Erlebnis sein, so ein Sauerkraut, das einfach direkt hergestellt wurde und nicht nur nach einem industriellen Prozess. Also da habe ich einige Aha-Erlebnisse in den letzten wenigen Jahren. Also bei uns ging das gerade so in der Corona-Zeit los, dass wir intensiv angefangen haben, einerseits bei einer genossenschaftlichen Agrarproduktion unsere Kiste zu beziehen und dann eben auch verschiedenste Hofläden abzuklappern. Zum einen waren da auf einmal Gemüsesorten drinnen, die hatte ich vorher nicht gekannt. Also ich bin Aromaforscherin. Wie peinlich ist das denn? Ich bin Lebensmittelchemikerin. Und dann waren in dieser Kiste auf einmal heimische Gemüsesorten drin, die habe ich bis zu dem Tag noch nie gegessen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Grünkohl und Schwarzkohl. Und das war für mich wirklich ein Eye-Opener. Grünkohl und Schwarzkohl hatte ich vorher tatsächlich noch nie gegessen. Und dann war dann eben auch das selbstgemachte Sauerkraut drinnen. Komplett anderes Aroma.
Ich glaube, in der nächsten Folge machen wir eine Kochstunde mit Kochtipps.
Ja. Ja, man erlebt auf einmal Dinge ganz anders.
Ja. Trotzdem werden ja wahrscheinlich nicht alle jetzt sofort anfangen, nur noch bei den Erzeugerinnen und Erzeugern von vor Ort einzukaufen. Und deswegen forschen sie unter anderem ja auch an nachhaltigeren Verpackungen, zum Beispiel für Gurken.
Ja, wobei das auch ein spannendes Thema ist, also was muss verpackt werden? Das ist oft wirklich ein Konflikt, weil einerseits wollen wir das Lebensmittel schützen. Also viele fragen sich ja, warum ist eine Gurke verpackt? Braucht es doch gar nicht, eine Gurke hat eine Schale. Aber das Thema ist natürlich schon, dass gerade wenn man jetzt stärker auch bioproduzierte Lebensmittel hat, dann hat man die größere Gefahr, dass diese Lebensmittel vielleicht auch schneller verderben, weil eben nicht was drauf gespritzt wurde. Jetzt ist dann die Herausforderung, dass man eigentlich hier die Wertschöpfungskette komplett neu denken müsste. Also man kann Bio-Lebensmittel sehr, sehr gut auf die Art auch besser an Mann und Frau bringen, wenn die ganze Logistik dahinter verändert ist. Also regionalerer Vertrieb. Wenn ich bioproduzierte Lebensmittel habe, dann kann ich die nicht auf so ewige Reisen schicken und von A nach B über ewige Ketten transportieren, sondern ich muss mir einfach über diesen Direktvertrieb mehr Gedanken machen. Man könnte so eine Gurke auch mit sogenannten Edible Coatings, also essbaren Beschichtungen, beziehen. Das würde dann zum Effekt haben, dass dann diese Gurke vielleicht nicht so schnell verdirbt und trotzdem nicht mit Plastik überzogen sein muss. Da ist aber oft zum Beispiel in Europa oder in Deutschland noch die Regulatorik nicht auf demselben Level. Also das ist dann schlicht und ergreifend vielleicht auch gar nicht zugelassen, dass man solche Edible Coatings jetzt schon für essbare Lebensmittel mit Schale in den Markt bringt.
Aber die gibt's, also die würden funktionieren.
Ja, prinzipiell ist das genau ein aktuelles Forschungsgebiet. Also wie kann man solche Lebensmittel so auch vielleicht mit irgendwelchen natürlichen pflanzlichen Substanzen beschichten oder behandeln, dass sie länger halten. Aber da müssen wir auch schauen, dass wir dann schneller werden in den Zulassungsprozessen, dass dann solche Produkte auch überhaupt auf den Markt kommen dürfen.
Wieso ist das Ihnen überhaupt so ein großes Anliegen, Nachhaltigkeit zu fördern? Wo liegt das Problem, wenn wir es nicht tun?
Also eigentlich geht für mich die Nachhaltigkeit Hand in Hand mit dem Thema Resilienz und Souveränität. Und das ist mir ganz wichtig, weil die meisten Menschen denken immer, ja, Nachhaltigkeit, das ist so ein bisschen so ein nice to have. Also wir werden jetzt alle ein bisschen nachhaltiger. Aber dass es ja um den Schutz unserer Lebensgrundlage geht und dass wir wirklich in große Herausforderungen auch bei der Lebensmittelversorgung, auch in Europa, auch in Deutschland zulaufen. Das ist etwas, was, glaube ich, im Kern jeder irgendwie spürt, aber keiner so richtig sich eingesteht. Wir haben große Herausforderungen beim Thema Wasser. Also da kann man sich nicht dagegen verschließen, das zu sehen, dass das Thema Wasserversorgung eine Herausforderung wird, dass wir einerseits Regionen haben, die überschwemmt sind und andere, die vertrocknen. Wir haben eine Herausforderung beim Thema Böden, agrarische Flächen, also weltweit Agrarflächen, die immer mehr geschädigt werden, sodass dort auf kurz oder lang auch gar keine landwirtschaftliche Produktion mehr möglich ist. Und dann haben wir auch zunehmende internationale Konflikte, verschiedenste Krisenregionen. Und dann muss man doch nur einmal eins und eins zusammenrechnen. Ich werde auch in naher Zukunft nicht in der Lage sein, in einer Krisenregion, wo gerade ein Krieg tobt, von heute auf morgen wieder was anbauen und erfolgreich Landwirtschaft betreiben, weil erstens wird wahrscheinlich viel an der Infrastruktur zerstört sein. Zweitens wird möglicherweise auch sehr viel von der agrarischen Fläche kontaminiert sein. Dazu kommt, wenn Landstriche verödet sind oder abgesoffen sind, dann werde ich da auch nicht zeitnah etwas anbauen. Und dass wir hier in der Insel der Glückseligen in Deutschland hocken und nur bei uns wird alles super bleiben, das, glaube ich, kann mit gesundem Menschenverstand auch sich keiner mehr wirklich einreden. Deswegen ist für mich klipp und klar das Thema Nachhaltigkeit intrinsisch gekoppelt mit der souveränen und resilienten Versorgung von uns allen.
2050 sind wir ungefähr 10 Milliarden Menschen auf der Welt. Können wir es überhaupt schaffen, die alle vernünftig zu ernähren?
Unter der Rahmenbedingung der globalen Solidarität. Und das ist etwas, womit wir uns gerade sehr intensiv beschäftigen. Also was mich treibt, ich komme zwar aus der Ecke Sinnesforscherin, Wahrnehmung, Akzeptanz und so weiter, aber im Kern geht es mir darum, die verschiedensten Kompetenzen, die verschiedensten Fachdisziplinen zusammenzubringen, um diese Kernfrage zu beantworten, wie können Zukünfte aussehen? Also wie können verschiedene Szenarien, mögliche Szenarien der Zukunft aussehen? Was bedeutet das für uns? Wie werden die Menschen sich verhalten unter Druck, unter Krisenszenario? Werden sie sich entschließen, sich in einem Modell globale Solidarität aufzustellen? Oder werden sie sich entschließen, gegeneinander in eine Blockbildung zu gehen? Also verschiedenste große Blöcke, die vielleicht auch gegeneinander gerichtet sind. Oder werden sie ihre nationale Autarkie und ihre auf sich selbst ausgerichtete Nationalität stärken und jeder für sich und einfach Krise versuchen irgendwie zu meistern? Und das ist etwas, was wir gerade tatsächlich wissenschaftlich beleuchten. Welches Szenario bedeutet was und was müssen wir dann tun? Und es ist, glaube ich, überhaupt nicht verblüffend, wenn ich sage, wir werden sogar unter dem Szenario globale Solidarität Herausforderungen haben, die Menschen ernährt zu bekommen, fair ernährt zu bekommen und sicherzustellen, dass es nicht zu humanitären Krisen kommt. Aber es ist auch sonnenklar, dass die Kerntechnologien, die wir dann brauchen, genau solche sind, in jedem Szenario, zum Beispiel Wassertechnologien. Wassergewinnung, Wasseraufreinigung, Water Harvesting und so weiter. Und da fasziniert es mich schon, wie wenig die Weltgemeinschaft sich bisher mit diesem Zukunftsblick abgibt und wie wenig präsent das ist, dass diese Technologien im wahrsten Sinne des Wortes kriegsentscheidend sein werden.
Was wird denn außer dieser Technologien kriegsentscheidend sein? Was muss passieren, damit wir besser in die Zukunft gehen?
Wir müssen einfach verstehen, dass die individuellen Egoismen, wenn wir die aufgeben und mehr an einem gemeinsamen Zielbild arbeiten, dass die uns sogar mehr bringen können.
Sind die individuellen Interessen die der einzelnen Personen oder der Politiker oder wen sprechen Sie da an?
Alle. Ja, alle, weil ich glaube, im Moment geht es immer noch so vordergründig um diese Frage, wer kann mehr erreichen als der andere oder wer kann erfolgreicher sein und sich den anderen gegenüber behaupten. Und ich glaube, das wird überhaupt nicht die Kernfrage werden. Die Kernfrage für großen Erfolg, auch individuellen Erfolg, wird sein, wer bringt eigentlich die Menschen zusammen und wer schafft es, die Menschen dazu zu bringen, an einem gemeinsamen Ziel gemeinsam zu arbeiten und gemeinsam einen noch viel größeren Erfolg zu haben als jeder einzeln gegeneinander. Ja, soll ich darüber eine Prognose abgeben?
Ich wollte gerade fragen, wie realistisch ist das?
Wie realistisch ich das halte. Ich sage immer, ich bin pessimistisch-optimistisch. Ich glaube, es wird noch ein gerütteltes Maß an Krise dafür brauchen, dass die Menschen schaffen, diesen Schalter umzulegen.
Aber Sie haben auch mal in einem Interview gesagt, dass sich aus Krisen positive neue Sachen entwickeln. Wie zum Beispiel, was war es, Käse?
Tatsächlich, wenn man sich eigentlich das ganze große Sortiment unserer verschiedensten Lebensmittel anschaut, sind sie aus Krisen geboren. Also man muss nur gucken, Teigwaren, Brot, Backwaren, fermentierte Käseprodukte und die müssen übrigens nicht immer aus Milch sein. Das ist auch schon mal so ein spannendes Dogma. Man denkt immer so Käse, Joghurt, Quark, solche Sachen müssen aus Tiermilchen sein. Nee, man kann sehr wohl auch aus Pflanzenmilchen Käseprodukte oder käseartige Produkte herstellen. Oder wie man hier auch so schön sieht, das Panier ist ja auch nicht aus einer Tiermilch.
Der indische Käse ist nicht aus einer Tiermilch?
Nein, ich glaube, Panier ist auch auf Sojabasis. Ganz abgesehen davon, ja, diverse Getränke natürlich, auch alkoholische Getränke. Also wir haben alle diese Dinge entdeckt, höchstwahrscheinlich als Produkte der Krise, dass irgendetwas fermentiert ist. Bei manchen fermentierten oder mikrobiell kontaminierten Lebensmitteln wird doch die ein oder andere Person gestorben sein, weil was Giftiges entstanden ist. Aber der Mensch hat dann doch immer wieder auch staunend gelernt, dass es Dinge gibt, die man a. überlebt, b. die dann besser schmecken, also die auch Aromen entwickeln, die aber auch besser verdaulich sind, die auch besser haltbar sind. Das ist ja eigentlich der Witz von diesen ganzen Fermentationsprodukten, dass sie einen Mehrwert und einen Nährwert mit sich bringen. Und dann sind wir aber auch wieder beim Thema resiliente und souveräne Versorgung. Warum hat der Mensch gelernt zu prozessieren, zu fermentieren, zu veredeln? Im Wesentlichen ging es ganz stark um das Thema Haltbarkeit und kontinuierliche Versorgung über den Jahreszyklus. Sauerkraut einmachen für Winter oder für Reisen und so weiter. Und diese Dinge haben wir natürlich schon stark durch Krisen gelernt.
Was könnten die aktuellen Krisen an neuen Genüssen mit sich bringen?
Ja, eigentlich genau das sind solche Dinge, an denen wir jetzt forschen. Also wir schauen jetzt, wie wir zum Beispiel die Rohstoffbasis diversifizieren können. Ich versuche das auch immer verzweifelt zu erklären, weil ich immer gefragt werde, muss das sein, dass wir jetzt aus Hafer, aus Erbse, aus Leguminosen, aus you name it, irgendwie Lebensmittel machen? Dann ist meine recht platte Antwort oft, momentan muss es vielleicht noch nicht sein, aber vielleicht sind Sie in 10 Jahren heilfroh darüber, dass wir das erfunden haben.
Also eine gemischte Aussicht in die Zukunft, aber zumindest gibt es Menschen, die dran arbeiten.
Ja, es gibt Menschen, die sich Gedanken machen über einen Möglichkeitenraum. Und das tun wir. Also wir versuchen, einen Möglichkeitenraum zu schaffen, ohne zu wissen, ob der dann wirklich genutzt werden wird oder genutzt werden muss. Aber ich möchte eigentlich nicht die Situation haben, dass in 15 oder 15 Jahren eine Krisensituation ins Haus steht, wo dann jemand sagt, ja und Frau Büttner, was hast denn du vor 15 Jahren gemacht? Wieso hast du für uns heute keine Lösung parat?
Dann hoffe ich, dass Sie die Lösung finden, dass wir in 15 Jahren noch viel mehr Geruch, Geschmack und Genuss haben, als wir es heute haben und damit einigermaßen gut durch unsere Krisen kommen. Dankeschön. Und jetzt würde ich sagen, bestellen wir noch einen Nachtisch.
Holla!
Das war Feldforschung, ein Podcast vom Verlag Nürnberger Presse.